Wenn alles, was gerade passiert in Afghanistan, woanders passieren würde, sagen wir Neuseeland, glaubst du, wir würden die Menschen von dort aufnehmen? Wenn die Taliban diesen Terror, den sie gerade in Afghanistan veranstalten, in Neuseeland oder in Irland oder irgendwo anders, wo weiße Menschen leben, veranstalten würden, würden wir diesen Menschen helfen?
Du brauchst gar nicht so ins Detail gehen, ja. Weil
sie weiß sind?
Weil sie westlich geprägt sind, weil, also ich spreche nicht von mir, sondern ich spreche von uns als Gesellschaft. Ich bin fest davon überzeugt, ja.
Ja, weißt du warum? Es wirkt auf mich so, als würden wir stillschweigend alle sagen und behaupten, naja, Taliban in Afghanistan, die Afghanen sind auch irgendwie selber schuld. So wirkt das auf mich. Und diese Bilder zu sehen von verzweifelten Menschen, die ihre neugeborenen US-Soldaten übergeben, in der Hoffnung, dass wenigstens diese Kinder eine Chance aufs Leben haben. Ja. Und wir sitzen hier und hören unserem Ministerpräsidenten zu, dem NRW-Ministerpräsidenten, der hoffentlich nicht Kanzler wird, nämlich Armin Laschet, wie er sagt, 2015 darf sich nicht wiederholen. Ich kann nur sagen, die CDU darf sich nicht wiederholen. Nicht ohne Angela Merkel, nicht in dieser Konstellation, in der sie gerade steht.
Ja, und ich finde auch immer faszinierend, diese Menschen, das habe ich in einem Tweet, glaube ich, gelesen, diese Menschen, die dann immer sagen, ja, ich würde kämpfen, ich würde zu den Waffen greifen, wo ich mir so denke, Digga, du hast dich vor einem Jahr noch um Klopapier geprügelt.
Diese Menschen greifen ja ihre Waffen. Das tun sie im Übrigen schon, seitdem sie besetzt sind. Ja. Denn dass die US-Soldaten dort einmarschiert sind, das ist eine Besetzung gewesen. So haben das die Menschen empfunden, so haben das Menschen aus dem Orient empfunden, so empfinden das sehr viele Araber, für die kann ich zumindest sprechen, zumindest für einen Teil von denen. Also was wollt ihr uns eigentlich erzählen? Was wollen wir diesen Menschen dort erzählen? Wir haben sie 20 Jahre lang genutzt, benutzt. Und wir müssen uns auch Gedanken machen über zum Beispiel die deutschen Soldaten, die da jahrelang gearbeitet haben, gelebt haben, Kontakte zu Afghanen hatten und jetzt sich umdrehen und gehen müssen und sich denken, was haben wir da 20 Jahre lang gemacht? Warum muss ich meinen Freund, der mittlerweile mein Freund ist, der Afghane, warum muss ich den alleine lassen und seine Kinder und darauf warten, dass jetzt die Nachricht kommt, ja, die sind jetzt alle abgeschlachtet worden. Was macht das mit den Soldaten, die dort waren und die jetzt hier in Deutschland wieder zurück sind? Was macht das mit unseren Veteranen?
Ich glaube, das entmutigt sie. Sie haben ja auch teilweise Kameradinnen und Kameraden zu Grabe getragen.
Richtig.
Für einen in der Politik vielleicht noch nicht so sinnlos angesehenen Einsatz, aber ich als Soldat würde mir denken, so, okay, wir sind jetzt fast genau da, wo wir vor 20 Jahren auch waren. Warum war ich da unten so und warum habe ich meine Kameraden zu Grabe getragen? Wofür?
Und damit...
Ja, sollen wir mal anfangen?
Das ist es, ja.
Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen zu einer neuen Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender nach einer klitzekleinen Pause, die ungeplant war.
Aber die wir uns gegönnt haben.
Es gab Terminschwierigkeiten, sagen wir es mal so. Wir haben den Scholz gemacht. Wir wollten einfach mal durch nichts tun und Versagen der anderen auch mal an die Spitze kommen.
Ja, umso schöner, dass so viele von euch uns geschrieben haben, wo denn die neue Folge bleibt. Ich war richtig überrascht davon, wie angepisst einige waren. Das war schade und schön zugleich.
Echt, für mich war es ja doch schade und schön, aber schade vor allem. Ich hatte ein minimal schlechtes Gewissen. Ich habe dann halt gesagt, ja, die halten alte Folge an. Fang halt nochmal bei 1 an. Macht man doch bei Lieblingsserien auch. Da fängst du dann auch einfach nochmal bei 1 an.
Das stimmt. Ja. Erzähl, was hast du so Tolles erlebt diese Woche?
Boah, ich habe richtig geile Themen in die Tiefe recherchiert. Es hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Ich habe den 2-Tage-Sommer genutzt. Es war ja irgendwie, also wirklich 2-Tage-Sommer. Dann war es auch schon wieder vorbei. Ich wollte schwimmen gehen, dann hat schon wieder geregnet. Ich war beim Friseur. Wir können endlich unser Foto machen. Mhm. Für Chai und Rauch, für die 2. Staffel.
Wir sind schon in der 3. Staffel, Sascha.
Ja, auch du so.
Ja,
hast du die Chai und Rauch freie Woche genutzt?
Ja, von genutzt kann jetzt nicht unbedingt die Rede sein, aber ich habe viel gemacht, was ich mal wieder lange Zeit vor mich hergeschoben habe. Hast du dir gerade ein Bier aufgemacht?
Ja, das Wasser ist leer.
Du bist doch gestört. Warte mal, 5:05 und ich habe in einer Stunde fängt meine Sendung an. Also müssen wir hier ranziehen.
Ja, wir müssen uns beeilen.
Okay.
Du hast am Wochenende auch Sendung. Das heißt, ihr könnt Chai und Rauch hören. Ihr könnt aber auch Welle Niederrhein hören. Raf Alhamdan von 9 bis 14 Uhr. Ich möchte keinen Druck aufbauen, aber sie ist eine großartige Moderatorin.
Und am Sonntag habe ich eine richtig coole Talk-Sendung. Also ab 13 bis dann 14 Uhr nach der ursprünglichen Sendung sozusagen habe ich Talk-Gäste da. Und das sind Menschen, die in Ahrweiler geholfen haben. und bei mir in der Sendung sind, weil sie den aktuellen Zustand anprangern, weil sie sagen, alle waren hier am Anfang, die Straßen waren vollgestopft, das sind übrigens Selbstständige und Unternehmer, die zu Besuch sein werden, die ihre Zeit, ihr Geld, ihre Werkzeuge, ihre Maschinen praktisch zur Verfügung gestellt haben, um in Arbeiter zu helfen.
Und auch geopfert haben.
Und auch geopfert
es
haben.
Es gab Berichte von Traktoren, die dann kaputte Räder und sowas alles hatten. Ja. Die haben gesagt, also da habe ich auch jemanden zu interviewt, der hat gesagt, das Opfer gehe ich ein. Sorry, die Leute brauchen Hilfe.
Ja, und ich werde dann auch mit einem jungen Mädel sprechen, das direkt an der A wohnt oder gewohnt hat, die also ganz heftig betroffen war von der Überflutung und die gefühlt alles verloren hat. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr emotionale Sendung. Aber so viel erstmal dazu. Das ist jetzt am Sonntag. Könnt ihr aber auch nochmal nachhören auf werdeniederrhein.de.
Jo, da gibt's auch großartige Talks. Da war zwar, ich hatte Niklas nochmal zu Gast, der war ja bei uns in der Folge.
Ja. Das war in der letzten Woche, glaube ich, ne?
Letzte Woche Folge. Sonntag, ja.
Da hast du so, und da hast du unglaublich viel Lob für bekommen. Also alle sind irgendwie auf mich zugekommen und haben über deine Folge gesprochen und wie krass dieses Gespräch zwischen euch beiden war und wie stark und mutig du dich da auch positioniert hast. Und also ich kann das nur empfehlen, klickt da auf jeden Fall rein, hört euch das an. Das ist echt ein Brett geworden.
Danke.
Schön.
Vielen Dank.
Ja, okay. Ey, ich habe diese Woche etwas gelesen über diese Wer wird Millionär-Kandidatin, die Flugbegleiterin ist und über Codes gesprochen hat. Also scheinbar gibt es unter Flugbegleitern, das sind keine offiziellen Codes, aber so Codes, um irgendwie bestimmte Passagiere auch zu beschreiben. Ich habe mich gefragt, welche Codes wir eigentlich untereinander haben, um Menschen um uns herum zu beschreiben oder uns aufmerksam zu machen. Hast du Codes? Ich habe tatsächlich mit meinen Freundinnen Codes in Bezug auf Männer.
Ich habe früher immer, aber ich glaube, das kennt man, wenn ich mit Kumpels unterwegs war und wir attraktive Frauen gesehen haben, dann haben wir immer gesagt, Talent. Talent. Guck mal, da sind Talente. Ich bin nicht stolz drauf, aber...
Welche Attribute mussten denn gegeben sein, um als Talent zu gelten?
Die haben noch gar nichts getan und sie sind schon Talent. So.
Nice. Ja, aber ist es die Vorstellung? Ist es ein, die könnte es drauf haben oder einfach nur ein, die sieht gut aus und das ist mit Talent gemeint?
Ach, du meinst, ob sie vielleicht im Bett ein Talent sein könnte? Nee, also vielleicht ist es so gemeint, aber von mir tatsächlich nicht. Einfach, ich weiß es nicht, einfach ein Talent, so wie das Nomen Hammer mal zu dem Adjektiv Hammer wurde, wofür es offensichtlich auch keine Erklärung gibt.
Aber ja, haut dich um.
Aber ja, vielleicht ist genau das die Erklärung und ich... Das kann natürlich sein, dass es sehr sexistisch ist. Es ist offensichtlich sehr sexistisch.
Ja. Ich und die Mädels machen das ein bisschen anders. Wenn wir einen tollen Mann sehen oder glauben, das ist ein toller Mann, dann sagen wir den Namen einer Freundin, die womöglich zu ihm passen würde. Ja. Das ist immer ein sehr schönes Gedankenspiel. Und dann natürlich die klassische 1-10-Geschichte.
Ja.
Das machen wir aber irgendwie nicht mehr. Wir sind jetzt nur noch darauf fokussiert, die richtige Frau für den Mann zu finden, der uns da begegnet ist.
Ja, es gibt noch dieses, so in dieser Militärsprache, so auf quasi auf Uhr zu sprechen, dass du sagst, guck mal auf 9 Uhr.
Ja, ja.
Oder sowas.
Aber das ist ja so offensichtlich.
Ja, es ist total offensichtlich. Es ist ja klar. Es ist ja völlig klar. Aber, haben wir solche Codes?
Miteinander? Wir sind schon sehr direkt miteinander. So. Ja, ne? Wobei wir auch schon, ich weiß nicht, ob ich das hier verraten darf.
Du sagst immer zu mir, lass mal eine rauchen gehen. Ich gehe einfach mit, aber ich meine, es war schon in der Schule so. Ich war schon immer nicht Raucher. Ich bin aber immer mitgegangen, weil das waren immer die coolen Gespräche.
Das war, das ist so der Code für, ey, wir müssen untereinander reden. So, niemand anderes sollte zuhören.
So unter 4 Augen.
Ja, ja, genau, unter 4. Unter 4, unter 2, unter 3, wie auch immer. Ja, und was soll, ich glaube, es müsste, ich kann mir vorstellen, dass meine Eltern immer Codes hatten. Jetzt so als Erwachsene, wenn ich das reflektiere, glaube ich, ja, sie hatten auf jeden Fall Codes, aber sie sind auch arabisch, deswegen weiß ich nicht, ob ich das Codes nennen darf oder einfach nur Lügen. Weil im Arabischen zum Beispiel ist das so, dass wenn ich irgendwas von meinen Eltern wollte, Klassiker, Inshallah, so Inshallah, so so hoffentlich mäßig. Ja. Das war für mich immer, schon als Kind habe ich diesen Code verstanden, nämlich für, der steht für niemals. Oder im Arabischen auch der Ia, also Moment. Oder sowas wie Bukra. Also Bukra heißt morgen, so das Arabisch, also so Syrisch, ne? Und irgendwann bin ich zu meinem Vater und habe gesagt, hä, du hast doch gesagt Bukra, also du hast doch gesagt morgen und das ist morgen. Ja, aber doch nicht wirklich morgen. So doch nicht wirklich der nächste Tag, sagte er dann. Und da habe ich sehr schnell verstanden, dass die arabische Sprache, zumindest wenn es um Zeit und Termine geht, eigentlich regelrecht ausschließlich aus Codes besteht.
Oder Lügen.
Ja, ja, genau, das meine ich ja.
Wobei rein, also wenn man ihn sehr wörtlich nimmt, bleibt's ja morgen. Also, weißt du, was ich meine? Oh, da hab dir ja mal ein Rätsel gestellt und das würde ich gerne einmal hier im Podcast raushauen. Weißt du noch das Rätsel, was ich dir und Cenk gesagt habe?
Nee.
Vielleicht kommt ja einer unserer Hörerinnen und Hörer drauf. Du bist unterwegs in der Wüste und du kommst an eine Gabelung und du weißt ganz genau, in der Nähe gibt es zwei Indianerstämme. Der eine Indianerstamm lügt immer und der andere Indianerstamm sagt immer die Wahrheit. Und bei dieser Gabelung weißt du, dass ein Weg ins Dorf führt, wo es Essen und Trinken gibt und du bist sehr durstig, klar, Wüste. Und der andere Weg führt noch weiter in die Wüste. Das heißt, du wirst wahrscheinlich draufgehen.
Ja, die Würste.
Habe ich Würste gesagt?
Ja. Okay, ich weiß, welche Lügen.
Im Dorf. So, und an dieser Gabelung steht ein Indianer.
Ja.
Du weißt nicht, ob es der ist, der lügt oder der ist, der die Wahrheit sagt. Du darfst ihm aber nur eine einzige Frage stellen.
Mhm.
Zwei Lösungen gibt es.
Ja.
Die habe ich sie schon mal irgendwann gesagt.
Ja, ja, ich kann mich auch erinnern.
Aber verrat sie jetzt nicht.
Nee, ich, um Himmels Willen, an die Lösung kann ich mich natürlich nicht erinnern.
Ich liebe solche Rätsel.
Ja, ich mag das auch.
Aber auch, weil ich echt, ich zerbreche mir den Kopf darüber. Mhm. Es ist krank.
Darf ich den Tipp geben und auch einen Tipp an jeden, der auf sowas steht? Es gibt einen Film, den ich total empfehlen kann. Das schneiden wir nicht. Ich schwöre, das
jetzt
schneiden
ist
wir nicht.
Am Start.
Shut up. The Philosophers, so heißt der. Da geht es um eine Gruppe von Philosophiestudenten irgendwo in Indien, glaube ich. Und es geht um, das ist der letzte Tag ihres Studiums. Und zu diesem letzten Tag macht der Prof ein Gedankenexperiment, ein philosophisches Gedankenexperiment. Und der Film ist sehr, sehr gut gemacht, weil als Zuschauer ist es so, als ob du diese Stunde mitbegleitest und diese sozialen Experimente oder diese Gedankenexperimente mitspielst. Und das sind ganz ähnliche Fragen oder ganz ähnliche, in Anführungsstrichen, Rätsel, ähnlich wie du sie gestellt hast. Und deswegen ist das ein so phänomenal guter Film, den ich, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal gesehen habe. Das heißt, ich kenne schon diese Gedankenexperimente, aber es macht immer wieder Spaß, das auch mit unterschiedlichen Menschen zu gucken und eben darüber zu diskutieren, ähnlich wie unsere Rough Questions. Ja, ja. Das heißt, das bietet dir immer nochmal so eine Gesprächsmöglichkeit oder eben dieses Gedankenexperiment. Das ist das, was so Spaß macht an diesem Film. Und mitten im Film gibt es dann nochmal einen kompletten Dreh und weitere Gedankenexperimente. Und die Fragestellungen sind sehr gut. Und also für Leute, die sich gerne mit sowas auseinandersetzen, Philosophie, Psychologie und all diese Dinge, guckt euch den auf jeden Fall an. Große Empfehlung.
Wie hieß der nochmal?
The Philosophers.
Natürlich unsere Channel-Drauf-Filmexpertin mit der Unlimited Kati. Die weiß das natürlich, was geile Filme sind. Ist es so ein bisschen Black Mirror-mäßig?
Nee, es ist nicht so, also ich kann es ja anschneiden. Das erste Gedankenexperiment beginnt im Prinzip damit, dass die gesamte Klasse oder dieser Jahrgang sozusagen befindet sich in einer apokalyptischen Situation. Die Welt wird untergehen. Mhm. Es gibt allerdings einen Bunker. Die ganze Menschheit wird aussterben und es geht auch anfänglich zum Beispiel darum, welche Berufsgattungen nehmen, also jedem dieser Studenten wird ein Beruf zugeordnet.
Ja.
Ja, jeder nimmt sozusagen eine Rolle an. Und es gilt dann herauszufinden, weil eben dieser Bunker hat Sauerstoff, Luft, Kapazität für ein einziges Jahr. Wenn also diese atomare Katastrophe zumindest so abgemildert ist in dieser Geschichte, dass man wieder raus kann aus dem Bunker.
Mhm.
Ziel am Ende ist natürlich, die Menschheit durch Fortpflanzung am Leben zu erhalten. Und die Frage, die mit einer der ersten, die gestellt wird, welche Berufsgruppen sollte man mitnehmen. Da gibt es Manager, Mediziner, da gibt es auch Frauen, die gar keinen Job haben, also in Anführungsstrichen nur Mütter sind, was meiner Meinung nach der krasseste aller Jobs ist.
Ja.
Dann hast du einen Physiotherapeuten, du hast einen Wissenschaftler, einen Musiker, all solche Geschichten. Und
dann müssen die so sondieren, okay, was ist jetzt das Cleverste?
Genau, und dann gibt es natürlich die Diskussion auch in der Situation. Was ist denn wichtig für uns? Natürlich ist in unserer Gesellschaft ein Hedgefondsmanager unheimlich wichtig für die Wirtschaft zum Beispiel. Mhm. Allerdings ist ein Klempner überlebenswichtig, wenn es darum geht, später aus dem Bunker rauszukommen, ja? Oder mhm. eine Studentin, die irgendwie Physik oder sowas studiert, ja? Also die Gespräche und die Diskussionen, die sich aus all diesen kleinen Gedankenexperimenten die daraus resultieren, die sind einfach unheimlich spannend. Und deswegen ist das ein Film, den man immer wieder gucken kann, auch ja. mit verschiedenen Menschen, weil diese Gespräche auch ganz oft in eine andere Richtung dann laufen.
Ohne jetzt spoilern zu wollen, wahrscheinlich ist der Musiker wichtiger, als man denkt. Weil schnell kommt ja auch Langeweile auf, und wenn da jemand ist, der Musik spielen kann.
Das ist ja auch das Tolle. Das ist nicht der einzige Faktor ja. Des Gedankenexperiments. Ne? Später geht es dann zum Beispiel, ich verrate jetzt mal vorab, es geht dann irgendwann in diesem Bunker auch darum, wie pflanzen wir uns jetzt fort und dürfen wir, weil es wird natürlich auch geschaut, oder es wird auch sehr schnell aussondiert, wenn herauskommt, jemand ist zum Beispiel nicht zeugungsfähig oder mhm. kann keine Kinder kriegen. Also okay. was nutzt er uns dann noch, wenn mhm. unser Ziel ja ist, uns fortzupflanzen? Oder es geht auch zum Beispiel in einem der Gedankenexperimente um eine Liebe innerhalb dieser Gruppe. Allerdings sind das zwei Männer, die sich lieben, die also auch keine, und sich auch dazu entscheiden, ganz klar zu sagen, wir möchten auch keine andere Frau schwängern. Wir möchten keinen Sex haben ohne Liebe. Wir möchten uns körperlich sozusagen treu bleiben. Ja. Und auch da die Frage, darf man einen Menschen dazu zwingen, um die Menschheit zu erhalten, ein Kind in diese Welt zu setzen, ohne dass er es eigentlich will? Also, wie gesagt, schaut euch den Krass. Film an. Das sind tolle Gedanken, tolle Fragestellungen und ein schönes Gedankenexperiment. Und ich muss tatsächlich sagen, das hat mich sehr überrascht beim ersten Mal gucken, die Qualität des Films, also auch die Bilder sind ja, sehr, sehr krass. Es entwickelt sich auch ein bisschen zu einem, nicht unbedingt, ja doch schon ein bisschen Psychothriller irgendwie, mhm. aber auf eine sehr gute Art und Weise. Ich finde, dass das einer der wohl unterschätzten Filme ist überhaupt.
Krass.
Ja.
Wow.
Gucken.
Muss ich mir aufschreiben.
Ja.
Definitiv. Mega. Ich hab eine süße, aber auch traurige Geschichte mitgebracht. Mhm. Ich war gestern bei der Post, weil ich zwei wichtige Briefe holen musste, die per Einschreiben kamen, weil wir möglicherweise einen kleinen Streit mit Vermietern hatten. die ihr Versprechen nicht eingehalten haben. Leute, haltet immer den Vertrag ein. Ist nur so ein Tipp, weil ich bin Journalist. Mir fällt das auf, Leute. Ja.
Und wir haben Kontakte, ihr Idioten.
Hinterlasst keine Drecksbude und kreuzt dann renoviert an. Hört doch auf mit sowas. Kreuzt teilrenoviert an. Wie auch immer, war ich dann bei der Post. Ganz schön arrogant. War ich bei der Post. Und bevor ich reinkam, war vor mir ein Opa mit Rollator, der telefoniert und der sagt, ja, Schatz, klar, werde ich daran denken. Ich weiß ganz genau, wie wichtig dir das ist. Hat aufgelegt und ist dann vor mir reingegangen. Wir standen in der Schlange und dann war er vorne am Tresen, ist angekommen und sagt dann, oh, was wollte ich nochmal? Oh. Scheiße, vergessen. Und dann hat er seinen Rollator an die Seite gepackt und hat sich hingesetzt. Hat einfach gewartet, bis ihm wieder einfiel. Zum einen tat er mir krass leid, aber zum anderen war ich auf seine Ruhe. Du weißt, ich bin an sich schon ein ruhiger Kerl. Ich war richtig, auf die Ruhe war ich neidisch, auf dieses Vergessen natürlich nicht. Vielleicht ist es auch was Gesundheitliches. Aber ich dachte mir, mein Gott, hat der eine Ruhe. Ich würde ausflippen, wenn mir, ich meine, vor 5 Sekunden hast du ja noch mit jemandem drüber gesprochen, ne? Der ist gar, hat sich ganz ruhig dahingesetzt. Ganz easy. Hat überlegt und gegrübelt, hat sich auch so ein bisschen den Laden angeguckt. Also so, du kennst ja diese Postläden, ne? Ja. Da gibt es ja auch so Deko und so ein Kram. Und hat so durch die Gegend geguckt. Ich denke mir so, boah, was für ein ruhiger Typ. Mega.
Ja, wie schön das auch ist, ganz entspannt diese Entscheidung zu fällen. Ne? Zu sagen, ja. Oh, was wollte ich? Ach so, ich gönne mir die Zeit. Ich setze ja. mich jetzt dahin. Ja. Mir ist das auch aufgefallen, dass zum Beispiel Langeweile, ich habe ja zwei kleine Geschwister, und irgendwann haben unsere Erziehungsberechtigten gesagt, mein Vater sagte, dass das wichtig ist, Langeweile zu haben, weil nur so wirst du kreativ. Ja. Und das ist wirklich so. Mir ist das erst aufgrund dieser Situation bewusst geworden, wie wichtig das ist für ein Kind, nicht unbedingt sich selbst zu beschäftigen. Wir machen ja aus unseren Kindern so Maschinen, ja. Unser Ziel ist ja irgendwie, das perfekte, klügste, schönste Kind zu haben und zu ja. machen. Bullshit, lass dieses Lebewesen einfach ein Lebewesen sein und schau ihm dabei zu, wie er so sich selbst entdeckt und seine Kreativität. Und deswegen ist Langeweile mit Sicherheit etwas Gutes. Ich glaube, das war auch oftmals ein Grund. So bei uns zu Hause gab es immer den Sonntag als Familientag, da durften wir uns auch nie verabreden und so, weil am Sonntag hat man halt was zusammen mit der Familie gemacht. Ja. Und aber ich habe außerhalb dieser Sonntage auch oftmals als Kind Langeweile gehabt und habe eigentlich immer Scheiße irgendwie gefunden, mit der ich mich beschäftigen konnte. So mit den Nachbarskindern, mit meinen Geschwistern und so. Ja. Was wir alles gebaut haben, was für Welten wir konstruiert haben in diesem riesigen Garten, den wir hatten und so. Wie oft ich von Bäumen gefallen bin. Was einiges erklärt. Ja, wirklich, was einiges erklären dürfte. Aber ja, das ist voll wichtig. Also Langeweile, aber auch eben sich generell Zeit zu nehmen und zu sagen, es ist okay, dass ich es gerade nicht parat habe.
Ja, ich habe ich glaube, seitdem ich ein Smartphone habe oder auch seitdem ich Streamingdienste nutze, weiß ich gar nicht mehr, was Langeweile ist. Ich bin fast süchtig nach dem Vermeiden von Langeweile. Es gibt nie Stille. Mhm. Außer vielleicht zum Einschlafen. Mhm. Aber ansonsten ich kann nicht auf der Couch sitzen ohne alles. Entweder höre ich einen Podcast, ich lese manchmal ein Buch, ich muss das öfter machen, ich haue mir irgendeinen Netflix-Bums rein, höre Radio, es gibt keine Stille bei mir im Leben. Das ist
Kannst
schade.
Du ohne Stille einschlafen?
Das schon, ja. Mhm. Das funktioniert. Ansonsten, ich halte den Alltag nicht aus. Mhm.
Was versuchst du zu verdrängen?
Wahrscheinlich eine Menge. Ich hasse es auch, in einen Raum zu kommen, wenn ich irgendwo zu Gast bin oder irgendwo im Auto sitze. Mir ist das letztens mit einem Trainingskumpel von mir, mit dem ich in letzter Zeit oft trainieren gehe. Grüße gehen raus an Ming. Ich steige in sein Auto und es läuft kein Radio und es läuft auch keine Musik, kein Spotify. Und ich so, ey Ming, ey, mach mal irgendwas an, das ist ja richtig gruselig. Ich habe das Gefühl, dass ich neben einem Psychopathen sitze. Mach irgendwas an. Bei dir habe ich das auch manchmal, oder bei dir ist, glaube ich, das Radio im Arsch.
Nee, ich habe doch dieses Sub.
Tu was.
Ich habe dieses Sub, wie nennt man die Ding? Ja, genau, hinten. Und die, weil die haben irgendwann mein Auto gesprengt, habe ich das Gefühl.
Ach, die hast du da reingebaut?
Nein, nicht ich.
Ich würde schon sagen.
Nein, aber ich will damit sagen, so, ich habe sie sehr lange und sehr gut genutzt und ist ja auch scheißegal. Aber ich bin generell ja auch jemand, der lieber Kopfhörer benutzt. Also auch in Situationen, wo ich keine bräuchte, also wo ich ein Radio oder sowas anmachen kann. Aber ich finde, je näher Sound am Ohr ist und so im Ohr drin ist, desto irgendwie, das ist wie eine Sonnenbrille auch ein bisschen. Ja. Man ist so in seiner eigenen Welt. Und du weißt ja, ich bin ein ganz, ganz großer ASMR-Fan.
Ja, stimmt, haben wir schon drüber gesprochen.
Genau, und liebe auch so ASMR zum Einschlafen oft. Also es gibt so Sounds, die wirklich so eine körperliche Reaktion bei mir auslösen. Ne?
Meinst du so Flüstern?
Nee, das nicht. Es ist mehr so das Geräusch vom Haarebürsten. Weil ich mir automatisch, ich kann das gar nicht kontrollieren, ich erinnere mich daran, wie mir früher die Haare gebürstet wurden oder wie sich einfach dieses Gefühl anfühlt.
Wohlig warmes Gefühl, ne?
Und ich bekomme sofort Gänsehaut. Ich liebe das Geräusch vom Haarebürsten. Wichtig ist, bürsten, nicht kämmen. Und dadurch, dass ich ja Locken habe, bürste und kämme ich ja meine Haare nicht. Ne? Nur wenn sie nass sind unter der Dusche.
Wo ist der Unterschied zwischen Bürsten und Kämmen? Das eine ist eine Bürste, das andere ist ein Kamm, oder? Das ist der Unterschied.
Da müssen wir anfangen, Sascha. Oh mein Gott.
Also Kamm ist dieses platte Ding mit diesen einzelnen Stacheln. Und eine Bürste ist das, wo auch manchmal so ein Polster oder Kissen drunter ist.
Exakt. Und das sind vollkommen unterschiedliche Gefühle und Geräusche. Und dadurch, dass ich eben Locken habe, kann ich mir meine Haare nicht kämmen oder bürsten. Nur unter der Dusche, im nassen Zustand. Ach, krass. Man bürstet und kämmt keine Locken. Das geht nicht. Sascha, du schaust total schockiert. Ich sehne mich also regelrecht nach diesem Geräusch und nach diesem Gefühl. Das höre ich sehr gerne. Aber zum Einschlafen höre ich ganz oft, das gibt's auch auf YouTube, das mag ich ganz gerne, Regen prasseln auf Glasscherben. Und Skyline. Aus irgendeinem Grund hört sich das nochmal ein bisschen anders an.
Ja.
Es gibt halt bestimmte Methoden, solche ASMR-Sounds und Videos zum Beispiel auch aufzunehmen. Das hat nochmal eine andere Qualität und das funktioniert vor allem mit Kopfhörern sehr gut.
Es ist zwar kein ASMR, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Es gibt so 3 Stunden Endlosschleifen mit so Regengeräuschen und so Jazz, was in so Cafés läuft, so Void- und Starbucks-mäßig.
Ja, mag ich auch.
Die haben mir meine Bachelorarbeit gerettet, weil ich brauche so ganz leise Musik und wenn ich das höre und ich saß halt auch in der Uni-Bib und habe gesehen, alle um mich herum arbeiten auch, dann arbeite ich auch und ich weiß nicht warum, aber es hat funktioniert. Ich habe es gab einen Rekord, da war ich 13 Stunden in der Uni-Bib. Klar, mit zwischendurch mal 20 Minuten Pause, aber 13 Stunden an einem Tag für Bachelorarbeit halt, ne? Also das ging irgendwie über 2 Monate. Das war krass. Und das waren unter anderem diese Endlosschleifen auf YouTube, ist übrigens gratis. Mega.
Ja, was ich sehr, also ich bin wirklich davon überzeugt, dass diese Videos, also zumindest geht es mir so, ich kann mir vorstellen, dass es bei ganz vielen so ist. Es muss immer was mit den Elementen zu tun haben, also Feuer, Luft, Wasser, weil was ich zum Beispiel auch unheimlich liebe, das mache ich so nebenbei ganz oft an, ist, wenn Holz bricht im Feuer, also dieses Knistern, dieses Knacken, ja. Das Knacken, ja. Das Knistern und so, mir wird automatisch warm, das ist ganz komisch.
Aber auch Vogelgezwitscher.
Das nervt mich.
Echt?
Ja, das finde ich anstrengend, weil ich sehr genau dahin hören muss. Und diese ganzen verschiedenen Vogelgeräusche sozusagen, das ist zu viel, das ist fast schon unruhig.
Na, es kommt auf die Intensität an. Aber ich muss, wo ich dir recht gebe, ist, als ich in Australien war, habe ich im Dschungel übernachtet. Und ich dachte mir so, ja, was wird da nachts schon los sein? Ey, ein Krach.
Ja.
Das war Rush Hour nachts bei denen. Was da los war? Wie Dschungelbuch. Ey, da war die Hölle los. Und Leute, lasst mich mal schlafen. Es war ein Krach und Mücken und ach, hör auf. Ein Riesenkrach. Ich habe nur auf den Bären gewartet. Das war unglaublich.
Apropos, ich habe durch Funk übrigens gelernt, was man tun sollte, wenn man einem Bären begegnet.
Und? Totstellen.
Tatsächlich ganz ruhig bleiben, keine hastigen Geräusche machen. Man sollte, wenn man in einen Wald oder in ein Gebiet läuft, wo Bären unterwegs sind, sich generell ein bisschen lauter unterhalten, damit ein möglicher Bär von weiter weg schon hört, da ist irgendwas und von selbst die Flucht ergreift. Mhm. Wenn man dann aber trotzdem einem Bären begegnet, soll man tatsächlich eben ganz entspannt und ruhig und unaufgeregt rückwärts laufen. Ja. Im Falle eines Angriffs auf den Boden, auf den Bauch legen und die Hände in den Nacken, so dass der Bär sozusagen sieht, ich kann nichts weiter ausüben und man soll sich totstellen. Angeblich hilft das, aber ich glaube, ach so, man soll Bären übrigens nicht mit Stein oder sowas bewerfen, also lasst das, Leute. Ich weiß aber nicht, ob ich in dem
Moment... Ich will um mein Leben rennen.
Ja, aber das soll man halt nicht, weil das Rennen löst halt die Panik bei den Bären aus.
Aber ich bin schneller.
Ja, das könnte tatsächlich sein. So
nein, weiß ich natürlich nicht.
Doch, das kann ich mir schon vorstellen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, in dem Moment, ich hätte nicht den Mut, mich hinzulegen und mich totzustellen.
Ich war tatsächlich in der 10. Klasse der Schnellste in meiner Stufe.
Mhm.
Und es gab auf der ganzen Schule nur zwei Jungs, die waren schneller als ich.
Mhm.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das politisch korrekt sagen soll. Aber es waren halt zwei Schwarze.
Ja, ja. Und da warst du richtig, ja, guck mal, jetzt im Prinzip sagst du, also eigentlich war ich der Schnellste auf der Schule, wenn diese zwei Schwarzen nicht wären.
Nee, ich war der Schnellste in der Stufe. Ich war der Schnellste in der Stufe, aber ich war auf der Schule nicht der Schnellste.
Ja, oh Mann, ey, immer diese Schwarzen, die nehmen uns auch noch die Schnelligkeit weg.
Ich hab, wenn man von Betroffenen Jokes zitiert, ist man selbst doch nicht rassistisch, oder?
Weil ich fand das jetzt auch nicht rassistisch.
Der Joke kommt ja noch.
So.
Ich habe damals als Usain Bolt, also hier in London, alle möglichen Rekorde gebrochen und alle möglichen Goldmedaillen abgeräumt hat. Da habe ich noch in der Altstadt gearbeitet und ein guter Barkollege von mir, der auch mein Trainer war im Fitnessstudio, Eddie Schwarz, kommt aus Togo. Der Grüße gehen raus. Den habe ich halt gefragt, so, ey, warum sind die Schwarzen so schnell? Hier Usain Bolt hat da alles abgeräumt, dann war das in Äthiopien, ich glaube schon, hat den Marathon gewonnen. Warum sind die Schwarzen so schnell? Und ich wollte halt eine ehrliche Antwort, eine ernste Antwort, eine aufrichtige Antwort. Und der so, ja, Bro, wir müssen halt immer vor der Polizei abhauen. Ich so, Alter, diese Antwort wollte ich nun wirklich nicht haben.
Es gibt aber tatsächlich eine biologische Erklärung für die Schnelligkeit von schwarzen Menschen.
Mhm.
Ich kann sie jetzt tatsächlich nicht 1:1 wiedergeben. Ich habe mal darüber gelesen, das war auch im Zuge der Usain Bolt, des Usain Bolt Erfolgs sozusagen. Mhm. Und zwar ist das so hinten am Fuß, nennt man das, nicht Achilles.
Achillessehne?
Nee, hinten irgendwie. Also
die Ferse?
Ja, irgendwas, glaube ich, an der Ferse war das. Das ist bei schwarzen Menschen etwas länger gestreckt als bei weißen oder eben asiatischen Menschen zum Beispiel. Und ich weiß jetzt auch nicht, warum das konkret bei schwarzen Menschen so ist, ne? Aber gut, wir haben ja alle aufgrund unserer Ethnien oder Herkünfte unterschiedliche Merkmale, ganz klar.
Ja.
Und bei den Schwarzen ist halt, ich meine, es wäre etwas an der Ferse, aber nagelt mich da nicht fest, ich bin mir da nicht sicher. Das ist halt ein bisschen ausgeprägter und möglicherweise vielleicht auch aufgrund der Evolution etwas, was sich ja auch entwickelt hat, ne? Gerade so bei Menschen in einem bestimmten Gebiet auf dieser Welt. Ja, und dadurch sind sie begünstigter. Das musst du natürlich auch trainieren. Das heißt, du wirst nicht automatisch mit dieser Gabe geboren. Du hast nur gewissermaßen dieses Privileg, ja, dass das ein bisschen ausgeprägter ist bei dir. Und deswegen können sie irgendwie schneller oder tiefer den Fuß abrollen. Irgendwie so war das.
Krass.
Ja, aber ich werde mich ein bisschen einlesen in dieses Thema und nächste Woche die Antworten haben.
Ja, krass. Finde ich übrigens bei der Olympiade viel spannender als alles, was mit Pferden zu tun hat. Habe ich das auch abgehört.
Ah ja, aber das ist schon eine Fake-Diskussion gewesen. Das Pferd hat mir auch leid getan, aber das war, die Diskussion war nicht richtig.
Naja, vor allem, weil mir ganz subjektiv die Intensität dieser Diskussion fast genauso groß vorkommt wie die Intensität der Afghanistan-Diskussion, wo ich mir denke, da stimmen nun wirklich die Verhältnisse gerade echt nicht.
Ja,
so, wenn du mal, also ich bin nicht oft bei Twitter unterwegs, aber vieles aus Twitter wird ja bei Instagram überliefert und siehst du so ein bisschen, zumindest subjektiv stellst du dir so eine Blase vor und nach 2 Wochen platzt die meistens auch, weil, weißt du, was gerade hier, Micky Beisenherz hat es letztens gefragt, weißt du, was gerade in Beirut los ist?
Nein.
Ich nicht. Deswegen, irgendwann ist diese Aufmerksamkeit weg. Ich behaupte auch, dass die Taliban darauf warten werden und dann nicht mehr so gemäßigt unterwegs sind. Sind sie jetzt schon teilweise nicht mehr.
Ja.
Krass, wie wir von Bären und Todstellen auf einmal so politisch werden.
Ja, aber interessant. Doch.
Es ging um Todstellen.
Ja, zwischendurch haben wir noch über Schwarze und ihre Füße gesprochen.
Alter. Wie man Bären los wird.
Richtig.
Meine Theorie ist ja, meine Theorie ist ja singen, ne?
Probier's Leute, mal mit Gemütlichkeit. Es tut uns leid, wir sind echt am Abdriften. But hey, who cares?
Wir springen gerade wirklich und wir fallen uns wieder mal oft ins Wort. Kennst du Menschen, darüber wollte ich schon immer mal mit dir sprechen. Kennst du Menschen, die so, wie ich gerade so richtig euphorisch und so sprechen und die dann so prophylaktisch verhindern wollen, dass du ihnen ins Wort fällst und die dir dann so gegen den Arm so, damit du am Ball bleibst beim Gespräch?
Mein Vater!
Kennst du das? Oder wenn die sehen, da will gerade jemand ins Wort fallen, dann werden die so lauter und reden so ein bisschen energischer. Bro, das macht mich nur aggressiv. Ich fall dir dann eher noch ins Wort. Mach das nicht, bitte. Ich habe wirklich 2 Kumpels, die dann immer so am Arm so, ich würde das gerne bei dir jetzt machen, aber du sitzt so weit weg, so immer am Arm so, ey, bleib mal am Ball. So, hör mir jetzt mal zu. Ich höre dir zu, du siehst mich doch.
Ich hatte mal einen ganz, ganz schlimmen Streit mit meinem Vater, der fast eskaliert wäre, weil mein Vater hat eine ganz eklige Angewohnheit gehabt. Wir sitzen nebeneinander und wir unterhalten uns. Und in unserer Familie ist das so, dass oft meine Geschwister vorab schon sagen, boah, bitte führt keine politischen Diskussionen. Ja, weil mein Vater und ich, wir gönnen nicht anders. Wir sind uns sehr, sehr ähnlich. Ja, aber wir haben halt oftmals schon dieselben Ansichten, aber wir diskutieren Dinge schon aus einer anderen, vielleicht nochmal aus einer anderen Position heraus. Und uns geht es auch nie darum, den anderen zu korrigieren, sondern wir haben immer das Gefühl, dass der andere nicht zu 100% versteht, was wir meinen. Naja, jedenfalls ist es so ein richtig erbitterter Kampf, so, ja. Und wir diskutieren dann ganz heftig und ich bin halt manchmal echt ein bisschen fies, weil ich so eine arrogante Attitüde an den Tag lege, wenn es mich irgendwann nervt. Und er macht einen Move, da raste ich aus. Er nimmt seinen Zeigefinger und tippt dann auf meinen Oberschenkel.
Oh, ich hasse es.
Und ich habe ihm gesagt, ich habe dir 1000 Mal gesagt, bitte mach das nicht. Und er guckt mich dann so an und tut so, als wäre ich überempfindlich. Ich raste, ey.
Das
alleine,
ist wirklich der falsche Weg.
Boah, das ist, ey, alleine jetzt gerade daran zu denken, triggert mich auf so eine krasse Art und Weise. Dieses wirklich, und er macht nicht, er tippt mich nicht an. Nein, er drückt sein
richtig.
Und ich weiß, er tut das, weil er weiß, es macht mich wahnsinnig. Und ich sag ihm, hör auf jetzt damit. Und er macht es trotzdem. Und dann gebe ich halt entnervt auf. Und dann kommt er oftmals mit Kuchen oder irgendwas anderem Süßen an.
Das funktioniert natürlich. Das funktioniert
natürlich. Ja, das hat auch funktioniert, als ich 3 war. Das hat funktioniert mit 12 und es funktioniert auch jetzt mit 29. Ja.
Geil. Ey, führt so richtig politische Diskussionen.
Total krass.
Das kenne ich gut. Darf ich dir... Das Bier, hat man es gehört? Oh nein, das war nicht meine Absicht.
Nein, das müssen wir drin lassen.
Oh nein,
das
die ist extra meinen Mund zugehalten.
Ich liebe diese Folge.
Ja, das Bier ist leer. Darf ich dir eine indiskrete Frage stellen?
Ja, darfst du.
Wo kann man deinen Vater politisch einordnen?
Meine Eltern, oder besonders mein Vater, ist Marxist.
Ach krass. Modern oder?
Also meine Eltern waren nie Kommunisten, sie waren Marxisten. Also das ist ja im Prinzip die philosophische Ansichtsweise der Kommunisten.
Ja.
Also den Kommunismus würden sie selbst so nie unterstützen. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wir kommen aus einem Land, das Ja, schon sehr. Also man redet ja immer über das Regime in Syrien. Oder wir würden es nie als Regime bezeichnen, auch nie als Unterdrückung. Syrien oder die syrische Gesellschaft ist eigentlich eine sehr freie Gesellschaft. Ja. Wie gesagt, ne, meine Mom, die hat in den 70er Naturwissenschaften studiert. Ne? Das ist, also da bist du aber nicht, ne? Also sie hat sich scheiden lassen, sie hat also zuvor schon und so eine Geschichten. Also dieses Bild, dass man über sehr viele arabische Länder halt, das kann ich euch wirklich sagen, Leute, und ich bin nicht in Deutschland geboren, ich bin in einem anderen Land, nämlich in meinem Land geboren, in Syrien. Es ist nicht so, wie das oftmals rüberkommt. Die Gesellschaft ist sehr kompliziert und die Strukturen sind auch nicht einfach. Und meine Familie hatte ja auch Gründe, politische Gründe, aus dem Land zu fliehen. Mhm. Ja, aber da ist mein Daddy einzuordnen. Ja, also schon link. Also ich würde sagen, klar, mit dem Alter entwickelt sich das auch. Ne? Also er hat auch, es ist ganz schwer für mich. Also meine Eltern sind zum Beispiel ganz krasse Verfechter von Trennung von Staat und Religion. Ich sehe das halt nicht so hart wie meine Eltern. Ne? Also bestes Beispiel jetzt hier in Deutschland. Wir haben ja auch eine Trennung dessen, aber so richtig ja eigentlich auch nicht, wenn wir offen und ehrlich sind. Ja,
also weil eine Regierungspartei ein C im Namen trägt, aber gar keine christlichen Werte vertritt?
Schöner Einwand. Nee, das meine ich nicht. Also es fängt ja schon damit an, dass du Kirchensteuer zum Beispiel zahlst. Ja?
Aber
also
nicht zahlen musst.
Nicht zahlen musst, richtig. Wenn du austrittst, kannst du daraus...
Aber da gebe ich dir recht, du musst halt erstmal austreten.
Richtig, du musst erstmal austreten. Du darfst nicht vergessen. Also ich wohne, das finde ich im Übrigen wunderschön, am Quirinus Münster in Neuss, einer unglaublich schönen Kirche. Mhm. Und gefühlt 24 Stunden am Tag gibt es halt in regelmäßigen Abständen Kirchenleuten. Und das sind Dinge, die stören mich nicht. Die Feiertage hier in Deutschland, das stört mich nicht. Dass sonntags der Supermarkt zu hat, aufgrund diverser Gesetze, die aber angelehnt sind an eigentlich etwas sehr Christliches oder kirchliches eher, nicht unbedingt christlich, nämlich dass der Sonntag dieser Ruhetag in Anführungsstrichen ist und so. Also es gibt schon einen gewissen Einfluss, aber das ist halt, der Christentum ist nun mal Teil der Kultur und ich verwehre mich dem nicht. Also es stört mich auch nicht. Und meine Eltern stört es auch nicht, das weiß ich, aber sie sind schon sehr, sehr hart, wenn es eben um diese Trennung geht, weil wir eben keiner Religionsgemeinschaft angehören. Ne? Ich würde schon behaupten, ich bin ein bisschen konservativer als mein Vater.
Ach, tatsächlich?
Ja, schon. Krass. Ja.
Ich würde den lieben gerne mal kennenlernen.
Ja, stimmt, ihr habt euch noch gar nicht getroffen. Nein, ne? Er hat dir nur deinen Spitznamen verpasst, doch. Du würdest ihn, glaube ich, schon sehr feiern. Er ist sehr trinkfest. Und,
Challenge accepted.
Ja. Ein bisschen zu jung vielleicht geblieben.
Hä? Man kann nicht zu jung bleiben.
Irgendwann schon.
Nein. Wie definiert, meinst du albern oder was meinst du mit zu jung?
Ich weiß halt nicht, ob du mit Ende 50 irgendwie noch die Nacht rocken musst. Also, weiß
doch.
Ich nicht.
Ja. Doch. Ich liebe es bei meinen Eltern. Wo wir bei der ersten Rough Questions wären.
Oh, ich habe auch welche vorbereitet.
Ich habe nur eine.
Ja, gut.
Ich hoffe, du hast zwei.
Ja, ich habe drei sogar.
Ansonsten machen wir vier.
Ja.
Weil wir ja eine Folge verpennt haben.
Ja, finde ich gut.
Es waren Termine. Ja. Okay. Welche Eigenschaft von Mama und oder Papa hast du erst vor kurzem bemerkt, beziehungsweise erst so, seitdem du ja quasi erwachsen bist?
Das ist eine krasse Frage, weil ich im Laufe meines Lebens realisiert habe, dass ich 1:1 mein Vater bin.
Krass.
In eigentlich jeder Hinsicht. Und
außer,
ich,
dass du, er ist weniger konservativ offensichtlich.
Ja, aber ich bin ja auch nicht, also was heißt, das ist ja auch so ein Ding, die Definition von konservativ sein ist ja auch so eine Sache, ne? Also, schwierig, aber ich hab leider, in Anführungsstrichen leider, also meine Persönlichkeit habe ich voll von ihm. Mhm. Ich bin 1:1 seine Kopie.
Ich muss ihn kennenlernen.
Die Optik habe ich safe von meiner Mom. Mhm. Aber es gibt auch Eigenschaften, die so er hat, die ich auch an mir entdecke, die mir so gar nicht gefallen. Ich bin schon, würde ich sagen, aufbrausend. So, das kann
Meinst
er
du?
Auch. Shut the fuck up.
Really?
Aber er ist halt aufbrausend in Dingen, die ihn halt also unheimlich wichtig sind.
Ja. Finde ich wichtig auch.
Ich bin in allem irgendwie aufbrausend.
Really?
Ey, Sascha, es ist, weißt du, die Leute feiern das irgendwie an mir, aber auf der anderen Seite wird mir das auch immer so zur Last gelegt. Ich verstehe das gar nicht. Es verletzt meine Gefühle. Siehst du, das meine ich. Ich brause auf.
Da wird auch mal zur Untermalung der Botschaft ein Papier in die Hand genommen.
Und durch die Luft gewirbelt.
Wie bei der Tagesschau, wo übrigens nichts draufsteht auf den Papieren.
Ist das so?
Das habe ich mir sagen lassen, denn die lesen natürlich vom Teleprompter ab. Mhm. Es kann sein, dass da was draufsteht, aber die lesen es nicht vom Zettel ab, sondern vom Teleprompter. Aber ich meine, es gibt auch Zettel, wo nichts draufsteht oder wo es versehentlich verkehrt herum der Zettel liegt und so. Ja.
Süß. Aber ich kann dir sagen, was krass ist, mein Vater hat ja nochmal zwei kleine Kinder gekriegt. Mhm. Also er hat sie nicht selbst geboren, aber sie sind, er hatte was damit zu tun. Ja. Und mein kleiner Bruder und meine noch jüngere Schwester. Junge und Mädchen, und du musst dir vorstellen, Dodi, also mein kleiner Bruder, ist ein sehr ist meinem anderen Bruder sehr ähnlich, der jetzt Mitte 20 ist. Ruhig, sehr sanft, so sehr liebevoll, ja. Sehr aufmerksam, sehr verantwortungsbewusst, kümmert sich viel und so. Es ist gruselig, so ein 5- oder 6-jähriges Kind zu sehen, das so erwachsen ist, ja. Mhm. Er hat aber auch viele Ängste, so, ne? Mhm. Halt ein kleines Kind und so. Er kann überhaupt nicht mit Lautstärke umgehen. Und so Unruhe um ihn herum. Es ist ein sehr so ruhiges Kind einfach. Meine kleine Schwester ist das komplette Gegenteil. Und sie ist einfach.
Teilen sie im Zimmer?
Nein. Ah,
zum
jeder,
Glück. Nee. Zum Glück.
Aber sie sind sehr süß miteinander, weil okay. Sie passen sehr auf sich auf und so. Aber sie ist das komplette Gegenteil von ihm. Sie hat vor nichts und niemandem Angst. Sie ist laut, sie ist total kreativ, sie will immer alles haben, sie ist der Superstar, sie steht im Mittelpunkt.
Das
sie ist eine richtige Rampensau, ist sie, aber sie ist unheimlich lustig. Ich werde nie vergessen, als ich glaube 2 oder 2,5 war oder sowas und ich sie entdeckte im Flur meiner Mom, wo sie dann hinter der Türe den Staubsauger entdeckte, den meine Mom kurz vor dem Besuch dann noch so dahinter geschoben hatte. Und sie kletterte auf diesen riesigen Staubsauger mit ihren 2 Jahren oder wie alt sie da war. Und ich sah das und dachte, oh mein Gott, sie wird fallen. Und in dem Moment, bams, knallt es richtig laut und sie fällt. Und dann guckt sie mich so an, steht auf und klettert wieder auf diesen Staubsauger. Das hätte unser kleiner Bruder halt nicht gemacht. Weißt du, er hätte geweint. Er hätte, weißt du, und das ist schon sehr, sehr krass, wie nicht nur optisch die Kids eben meinem Bruder oder mir und meiner Schwester ähneln, sondern auch von der Persönlichkeit her. Das beängstigt mich richtig.
Also bis zu der Staubsaugeraktion hat sie mich komplett an dich erinnert. Die komplette Beschreibung von ihr passt 1:1 auf dich.
Sie erinnert mich ironischerweise sehr oft auch an mich selbst und ich finde sie halt sehr oft sehr nervig, wo ich mir dann sage, boah Mädchen, ey, du nervst mich so. Aber ja, ich fürchte, wir haben schon viele Gemeinsamkeiten.
Krass.
Ja.
Okay.
Ich habe sie beide lieb, aber es ist, ich brauche und ich liebe Menschen um mich herum, die Ruhe in sich haben, weil das färbt auf mich ab. Ja. Schön, wie wir uns gerade anschweigen irgendwie.
Ja, voll.
Wie ist das bei dir?
Ach hier, mit den Eigenschaften von, bei mir ist es gar nicht so.
Doch, du siehst deinem Vater so unglaublich ähnlich. Es ist deine Schwester im Übrigen, finde ich.
Darum ging die Frage gar nicht.
Aber ich muss das kurz kommentieren. Ich sehe deinen Vater auf Bildern und ich denke mir, wow, es ist, als ob ich dich sehen würde in ein paar Jahren und deine Schwester. Ihr alle seht euch so, man sieht richtig, ihr seid eine Familie. Die Merkmale, die ihr optisch jetzt habt, ne? Das ist echt umwerfend. Das ist total krass.
Süß.
Findest du nicht?
Doch, klar. Ja. Klar. Aber die Frage war ja, welche Eigenschaft, wie war das nochmal? Welche Eigenschaft von Mama und Papa hast du in der letzten Zeit erst bemerkt? Beziehungsweise erst seitdem du erwachsen bist? Das ist gar nicht so pathetisch wie bei dir. Mein Vater mag keinen Nudelsalat. Das weiß ich offensichtlich erst seit kurzem. Aber was mir an meinem Vater krass auffällt, ist, er war in meiner Kindheit. Streng ist so ein krass negatives Wort. Ich glaube, das ist gut, dass er so war. Mhm. Klar, an der einen oder anderen Stelle fühlt man sich ungerecht behandelt. Ist ja ganz normal als Kind. Erst recht, wenn du deine rebellischen Phasen hast. Aber jetzt wird er richtig locker. Mhm. Und ich mag das. Das ist cool.
Ich glaube nicht unbedingt, dass er locker wird. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, dass er dich einfach nur noch ernster nimmt, weil du jetzt ein Mann geworden bist. Weißt du, was ich meine? Also es ist vielleicht eine andere Art des Aufeinanderzugehens oder auch eine Verantwortung, die vielleicht nicht mehr so groß ist für dich im Vergleich zu der Verantwortung, die er gespürt hat, als du noch 16, 17 warst.
Ja. Ach, vielleicht so ein bisschen so, ach, der macht das schon.
Ja, ich meine.
So ein bisschen unbesorgt quasi. Mhm.
Ich kann mir vorstellen, dass dein Vater halt immer eigentlich ein sehr lockerer Typ ist, aber du, verdammt nochmal, hast es aber vorher nicht verdient gehabt. Ja? Genauso wie ich ja auch mit meinem Vater wirklich, muss ich sagen, als Teenie und ich habe in den letzten Jahren auch angefangen, so mit engen Freunden darüber zu reden und wir hatten ja auch schon ein Gespräch dazu. Ja. Wir hatten schon ganz, ganz heftige Probleme miteinander. Ne? Mhm. Also auch zu einem Grad, der halt, glaube ich, auch sogar ungewöhnlich war. Und weil eben, glaube ich, wir beide uns einfach so unfassbar ähnlich sind. Und das ist schwer, wenn du jemandem so sehr ähnelst, weißt du?
Ja, glaube ich.
Und ich glaube, man muss einfach in vielen Beziehungen erst erwachsen werden. Also ich so rückblickend, wenn ich so auf mein Leben schaue, und vielleicht geht es dir auch so, glaube ich, hätte ich bestimmte Freundschaften oder bestimmte Beziehungen und Verhältnisse jetzt aufrecht erhalten können oder bis heute noch führen können, wäre ich auch in vielerlei Hinsicht anders gewesen. Also jetzt, wo wir erwachsen werden, reflektieren wir ja auch unser eigenes Verhalten, ne?
Mhm.
Mhm. Warum guckst du mich dabei so vorwurfsvoll an?
Nee, nicht dich. Ich denke gerade nach, vor was mich meine Eltern alles gewarnt haben. Wovor was ich aber trotzdem gemacht habe und hinterher gemerkt habe.
Wir hatten recht.
Naja, es ist schon so, dass ich viele Warnungen auch rückblickend zu Recht ignoriert habe, aber viele auch nicht. Habe ich ja zum Beispiel erzählt, ich habe ja bei einem Versicherungsunternehmen gearbeitet, wo mich vor allem mein Vater vor gewarnt hat.
Mhm.
Hinterher muss ich sagen, ja, da recht behalten.
Ja, das war ja wohl offensichtlich, Sascha.
Als ich auf Mallorca eine Wohnung gesucht habe und ich mich sehr im Recht gefühlt habe, ich glaube, das habe ich auch schon mal
Podcast mit deiner
erzählt.
Mom, ne? Ja, ich erinnere mich.
Wo sie mehrmals in mein damaliges Kinderzimmer, so süß, wenn mein Kinderzimmer sagt, reinkam und gesagt hat, Sascha, guck doch nochmal danach, was mit der Wohnung ist. Und dann bin ich sehr ernst geworden und habe gesagt, Mama, ich weiß schon, was ich tue, ich bin alt genug. Ja, war ich nicht. War ich einfach nicht, nein.
Man tut, oder man hat ja auch Dinge getan mit dem Wissen, das wird jetzt schief gehen und das wird jetzt, ich werde es bereuen, aber da ist dann irgendwas oftmals auch dieses, nee, ich möchte auch einfach diese Entscheidung für mich treffen.
Ja, das es passiert ist das, genau. Oft an einer Bar. So,
ja.
So, du guckst diesen Jägermeister an, du weißt ganz genau, es wird schief gehen. Es wird schief gehen und trotzdem trinkst du ihn. Du trinkst auch noch einen und noch einen und am nächsten Tag denkst du dir so, bist du dumm?
Sehr schön. Okay, ja. Nächste Rough Question.
Mhm.
Diese Rough Question habe ich aus einem großartigen Podcast, Cut the Bullshit, also hier nochmal eine Hörempfehlung.
Das ist ja quasi ein Bro-Podcast.
Das ist ein
Bro-Cast.
Ein Bro-Cast, einfach weil unser Gentleman Teil dessen ist. Die Jungs, ich kann euch wirklich diesen Podcast sehr empfehlen. Ich habe herzlich gelacht, jetzt haben sie endlich mal wieder eine Folge rausgehauen. Und unter anderem haben sie über Zeitmaschinen gesprochen und eine Frage gestellt, die ich richtig, richtig gut fand und die mich so den gestrigen Abend auch ein bisschen beschäftigt hat. Wenn es eine Zeitmaschine gäbe, Sascha, in die du einsteigen würdest und du könntest dich dafür entscheiden, ob du in die Zukunft oder in die Vergangenheit reist, in welche Richtung würdest du reisen?
Auf jeden Fall Vergangenheit. Müsste ich da alleine einsteigen oder dürfte ich Leute mitnehmen?
Ich weiß es nicht.
Es ist nur ein Sitz drin.
Ist das so relevant für dich zu wissen, um die Entscheidung zu fällen?
Dürfte ich denn wieder zurückreisen? Weil dann ist es relevant.
Nein, sagen wir mal, du bleibst dann dort, wo du bist.
One-way.
Ja, ist ein One-way-Ticket.
Würde ich auf jeden Fall Leute mitnehmen wollen oder es nicht nutzen.
Aber du musst es nutzen und zwar alleine. Vergangenheit oder Zukunft. Und du bist du, der du jetzt bist.
Vergangenheit.
Ja, warum?
Auf jeden Fall.
Und welcher Moment?
Weil die Zukunft echt
beschissen ist.
Also es ist dieser Zug, der auf uns zurast und wir wissen, dass er auf uns zurast.
Ja.
Und trotzdem chillen wir da, trinken Kaffee aus Plastikbechern, schmeißen sie neben die Mülltonne und machen, ach, hör auf, ignorieren Warnungen und alles. Nee, Mann, ich glaube so 60er, 70er, 80er, das würde ich mir echt gerne angucken. Ich würde die 60er-Demos, die 69er-Demos würde ich gerne mitmachen. Ich würde mir die Beach Boys anhören. Ich würde mir sogar Modern Talking anhören, Alter.
Ja.
Ich glaube, das würde mir richtig Spaß machen.
Ja.
Würde aber auch schnell merken, ey, meine Zeit ist gar nicht so schlecht, weil Kriminalitätsstatistiken zeigen, so sicher war es noch nie. Damals war es überall auf jeden Fall rassistischer als heute. Ich meine,
ja.
Es ist immer noch zu rassistisch, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Ich glaube, ich würde schnell Unlust kriegen, aber es wäre trotzdem die Vergangenheit. Vielleicht auch aus dieser Möchtegern-Weltretter-Motivation heraus.
Weißt du, was ich sehr interessant finde? Ich habe gar nicht erst darüber nachgedacht, in eine Vergangenheit zu reisen, in der ich noch gar nicht existiert habe. Ich habe tatsächlich, als ich an die Vergangenheit gedacht habe, an mein Leben gedacht und zu welchem Moment ich zurückgehen wollen würde.
Um einen Fehler rückgängig zu machen?
Ja, und Menschen nochmal zu treffen, die jetzt nicht mehr da sind. Und Momente zu erleben, nach denen ich mich irgendwie so zurücksehne. Ja. Ne? Und Orte zu sehen. Und auch so mit dem ganzen Krieg in Syrien. Ich habe immer gedacht, es wird ich kann nie wieder nach Hause zurück, weil so wie ich es kenne, gibt es das gar nicht mehr. Und ich glaube, so aus der Intention heraus hätte ich mich auch dafür entschieden, in die Vergangenheit zurückzureisen, statt in die Zukunft. Und ich finde das auch so klug, wo du sagst, naja, in die Vergangenheit, weil die Zukunft sieht halt ziemlich beschissen aus. Übrigens auch das etwas, Shoutout an der Stelle, was die Jungs in ihrem Podcast besprochen haben, das mich sehr geflasht hat. Es gibt einen von dem, nämlich Hakim, ich weiß, dass er, also so Umwelt und so und Naturschutz und so, glaube ich, waren jetzt nie so seine riesigen Thema, weil er hat in dieser Folge, und das fand ich sehr beeindruckend, weil ich glaube, es geht sehr vielen von uns so und es beruhigt mich, dass das in der Folge passiert ist, sagte so, ich fange schon an, mir Gedanken zu machen, wenn wir sehen, ey, überall brennt's, Fluten hier und irgendwie der Gletscher und etc. pp. Und ich hoffe tatsächlich, weil es, also ich bin nicht damit aufgewachsen. So, bei uns zu Hause gab's das nicht, Müll trennen und Umwelt achten und meine Eltern haben drauf geschissen, weil das wurde in unserer Gesellschaft, wurde uns das nicht beigebracht, was es für Konsequenzen geben wird. Erst seitdem wir in Deutschland sind, meine Mutter ist ausgerastet, wenn ich nicht Müll richtig sortiert habe oder richtig getrennt habe. Nicht nur aus einem Naturschutzempfinden heraus, sondern einfach damit der Müll auch verdammt nochmal abgeholt wird. Aber ja, ich habe mich da total drin wiedergefunden, dieses eigentlich hat mich das nie gejuckt und jetzt denke ich mir, wir müssen was tun, wir müssen diese Welt retten und so viele von uns glauben an einen Gott und an etwas Übernatürliches und wenn uns das doch geschenkt wurde, wollen wir die Generation sein, die das zerstört? Ich will nicht Teil dessen sein. Amen. Amin.
Amin. Aber du hast natürlich recht, man möchte natürlich auch viele Menschen wiedersehen. Aber ich habe das Glück, dass die wirklich alle in den 60ern, 70ern so schon gelebt haben.
Dahin würde ich gerne aus Modegründen und einfach, weil ich die 50er und 60er total feiere, aber ich glaube, es würde wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich die Welt retten möchte und mich dann einfach in das Jahre, weiß ich nicht, 1920 oder so katapultieren lasse, um Adolf Hitler zu treffen, um mich in ihn zu verlieben. Er verliebt sich in mich und ich kann die Welt retten.
Interessante Theorie.
Was?
Wenn es auf ihn zukommt, würde er sagen, Shalom, Merhaba und Mahlzeit.
Nein, ich würde ihm sagen, hey Adi, dein Bild ist richtig schön geworden, das hast du super gemalt, du bist bestimmt ein großer Künstler. Du weißt?
Ja, ich kenne die Story, aber da er es ja nie wurde, würdest du es vielleicht noch viel schlimmer machen, weil du seine Erwartungen noch viel größer machst.
Oh mein Gott, nein, deswegen sage ich ja Anfang der 20er Jahre, so nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, so diese heiße Zeit der 20er, wo alles so aufblühte. Und gib dem Mann ein bisschen Selbstbewusstsein. So. Und dann vielleicht würde er dann nicht viele Millionen Menschen abschlachten.
Ja.
I don't know, ist aber nur eine These.
Wobei er da wahrscheinlich ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein hatte in dem Moment.
Er war echt arm und hatte ein kaputtes Verhältnis zu seinem Vater. Leute, checkt mal das Leben von Adolf Hitler ab. Es ist unglaublich spannend und bringt einen auch irgendwie auf Ideen, warum Menschen böse werden. Weil sie eigentlich oftmals gebrochen sind.
Ja, definitiv.
Letzte rough question.
Mhm.
Oh, das habe ich gelesen in einem meiner Lieblingsbücher natürlich von Sven Michaelsen. Warum hat das Unglück mehr Fantasie als das Glück? Löst der Anblick von jungen, ineinander verschlungenen Liebenden in dir einen Beschützerinstinkt aus, weil du weißt, was die Welt ihnen antun wird und sie sich gegenseitig?
Nein.
Was löst dieser Anblick in dir aus?
Manchmal Neid und manchmal...
Neid, weil du weißt, heute Abend geht's zur Sache?
Ja. Und manchmal aber auch Ekel und Fremdscham.
Mhm.
Völlig egal, welches Geschlecht, also hetero, homo ist scheißegal.
Mhm.
Manchmal denke ich mir, was macht das doch zu Hause? Also auf der einen Seite denke ich mir, komm, ihr könnt machen, was ihr wollt.
Mhm.
Auf der einen Seite dann aber, nicht direkt vor meiner Nase. Also auch Heteros, wie gesagt, jetzt nichts Homophobes, das gilt auch für Heteros. Ich möchte nicht direkt vor meiner Nase, dass ihr da wirklich Dinge austauscht, Säfte und was weiß ich nicht alles.
Ich muss sagen, ich glaube, ich bin ein bisschen heuchlerisch, was das angeht. So, wenn ich Schwule oder Lesben sehe, die sich in der Öffentlichkeit küssen, würde ich am liebsten hinrennen und einmal so applaudieren, so go girl! Ja,
willst du mitmachen?
Nein, so, ja, ich stehe hinter euch und denke mir, was denkst du eigentlich, wer du bist? Bei Heteros denke ich mir oftmals, oh Leute, ey, muss das so, ich will nicht dabei zugucken müssen. So, und manchmal geht's nicht anders, weil es halt so,
Ich finde ein Hotel!
Ich finde es im Fernsehen manchmal unangenehm irgendwie.
In Filmen oder Reality? Wirklich?
Reality, was ironisch ist, weil ich ja ein großer Reality-Fan bin, aber aus anderen Gründen. Aber ich fand, das Spannende an der Frage ist ja, es impliziert ja so ein bisschen, dass wir alle, die erwachsen sind, wissen, dass diese anfängliche Liebe nichts weiter ist als Fake. Als würden wir irgendwie draufblicken und sagen, na, wart mal ab, was die noch mit dir anstellt. Oder pass lieber auf, das ist ein Fuckboy, so mäßig. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber so darf man nicht denken. So denke
ich auch nicht. Ja. Weil ich habe auch schon Paare erlebt, die auch nach der goldenen und Diamanten und Platin-Hochzeiten, was es nicht alles gibt, trotzdem noch glücklich miteinander waren und auch rumgemacht haben.
Ja, weil schau, was passiert, wenn wir ein uraltes Paar sehen, das Händchen hält auf der Straße. Wir denken uns, oh, hoffentlich werden wir das auch so erleben, ne? Wenn wir mal alt sind mit unseren Partnern. Also es ist schon spannend, was auch das Alter von Paaren in uns auslöst. Entweder Neid, ja, so eine 18-Jährige mit verdammt straffen Oberschenkeln, ja, löst Neid in mir aus, ja. Während eine, weiß ich nicht, 85-Jährige, die mit ihrem Partner Händchen haltend über die Straße läuft, in mir das Gefühl von Hoffnung irgendwie auslöst.
Ja, das ist das Alter, ne?
Ja, total.
Das Alter, die Optik.
Ja, dann wissen wir ja, was das alles in uns auslöst. Nächste Woche erzähle ich davon, weil wir jetzt leider nicht mehr so viel Zeit haben und meine Sendung fängt gleich an.
Ja.
Nächste Woche erzähle ich von ganz, ganz heftiger Kritik, die ich auf der Arbeit gekriegt habe von Hörern, die mich ganz dolle verletzt hat und ich hatte echt ein bisschen dran zu knabbern.
Echt?
Und, ja, mega, mega. Weil
weiß ich
das
gar nichts von.
Doch, die eine, hast du das nicht mitbekommen?
Nee.
Also es gab einmal, wir hatten in Krefeld eine Bombenentschärfung und ich habe echt, ich glaube, 7 Stunden durchmoderiert oder sowas und war danach auch echt ein bisschen platt. Und erzähle ich alles nächste Woche, weil wir haben keine Zeit.
Okay.
Aber ich glaube, es ist gut, über Misserfolge zu sprechen. Das ist nämlich das, was ich jetzt ganz oft zu lesen gekriegt habe, nach Folgen, die wir rausgehauen haben. Es war auch spannend zu sehen, wer mir das alles so geschrieben hat. Aber die Leute wollen über Misserfolge hören.
Schauen wir mal.
Ja.
Wenn wir kriegt Lust haben, machen wir es.
Kriegt er. Nächste Woche kriegt ihr die komplette Heule.
Wer darf das sagt. Ich bin mir da noch nicht so sicher, aber.
Doch, mir hilft das auch, darüber zu reden irgendwie.
Ja? Okay. Ja, okay.
Okay.
Dann sind wir jetzt raus.
Ey, es war voll schön, wieder aufzunehmen. Ich hab's so vermisst.
Ja, ich auch.
Sascha, es war mir eine Freude.
Es war mir ein Fest, ein innerliches Blumenpflücken, alles.
Und Leute, vielen Dank, dass ihr, auch wenn wir so schludrig sind und nie bewerben, wenn die neue Folge online kommt, dass ihr so beharrlich hört.
Ihr seid treu.
Es ist so krass, wenn wir unsere Abrufzahlen sehen. Wir freuen uns so. Jedes Mal habe ich Angst, dass keiner mehr hört. Und dann gucke ich und dann denke ich mir, oh Leute, wie nice.
These hoes and loyal, aber ihr seid loyal.
Okay, Yalla Sascha, sagt ciao, bevor es peinlich
das war
wird.
Richtig unpassend gerade.
Los, tschüss.